Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kultur und Wort, dem Kunstpodcast aus dem Norden. Mein Name ist Bettina Winkler-Marxen, ich bin Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturredakteurin, Galeristin und ich betreibe diesen Podcast, um dich mitzunehmen bei meinen Begegnungen in Norddeutschlands Kreativszene. Am 22. März 2025 eröffneten wir die Ausstellung Blissful Orange Hunting, die erste Einzelausstellung überhaupt mit Bildern von Mona Claudine. Es war, du erfährst es gleich, zudem Frühlingsanfang und Tages- und Nachtgleiche, absolut passend zu diesen Bildern. Denn sie sind poetisch und unglaublich farbintensiv mit oft kontrastreicher Kontur. Die Motive sind wie nicht von dieser Welt. Okay, wilde Tiere wie Fische und Polarbär oder Eichhörnchen erkennen wir, aber sie sind eingebettet in entrückte Landschaften und alte Märchen. Daneben gibt es auch Tuliketu oder Fjella aus der finnischen Mythologie oder auch den Orangenfuchs, ein äußerst pfiffiger und wandlungsfähiger Geselle, entsprungen aus der Fantasie von Mona Claudine selbst. Mona Claudine ist Jahrgang 1972, verfolgte bis vor kurzem einen ganz anderen Beruf und nahm ihre Sehnsucht nach dem Arbeiten mit Farben im Atelier erst vor einigen Jahren wirklich ernst. Zum Glück für uns. Das Interview führte ich mit Mona Claudine zur Ausstellungseröffnung am 22. März 2025. Auf dem Tisch vor uns befinden sich nicht nur das Aufnahmegerät, sondern auch unsere Gläser mit kleinen Glasanhängern, die beim Trinken leise klingeln. Davon lässt du dich aber hoffentlich nicht ablenken. So, nun aber ran an die Kunst von Mona Claudine. Ich begrüße Sie und euch heute zur Ausstellung Blissful Orange Hunting mit Bildern von Mona Claudine. Gestern war Frühlingsanfang. Tag und Nacht gleiche. Das Fest der Frühlingsgöttin Ostara. Alles sprießt, neues Leben erwacht. Lämpchen, Zicklein, kleine Hasen werden geboren. Der Sommer kommt mit all seiner Macht und Farbigkeit. Also es gibt heute keinen besseren Zeitpunkt für eine Ausstellungseröffnung mit solchen Bildern, würde ich mal so sagen. Bevor wir aber zur Hauptsache kommen, zur Hauptperson, möchte ich gerne zwei Frauen einmal erwähnen. Ich habe, das haben Sie bestimmt schon gemerkt, einzelne Bilder von einer anderen Künstlerin reingeschummelt. Ich war im letzten Sommer in Lübeck bei den offenen Ateliertagen und habe ein Plakat von Erika Ammann entdeckt. Jahrgang 36, hat an der HFPK in Hamburg studiert und seit 1959 arbeitet sie als Grafikerin und Malerin, wohnt in Neustadt und sie kann heute leider nicht da sein. Ich habe aber ein Bild im Fenster und im Raum 2 sind auch, weiß ich, 5, 6, 7 verteilt. Ich bin ganz begeistert, gucken Sie sich das an. Und dann würde ich gerne die zweite Frau vorstellen und zwar Malina Kober. Wo steht sie? Die Dame in Lila. Malina und ich, wir kennen uns seit ungefähr anderthalb Jahren. Da kam sie zu mir in den Modellierunterricht. Und wir sind jetzt Nachbarinnen. Und zwar hat sie direkt neben der Galerie eine Töpferwerkstatt, ein Töpferstudio eröffnet. Sie plant es im April. Wer also mal Lust hat, sich an der Drehscheibe zu probieren, Keramika mit Doppel-I und Doppel-K. So, nun kommen wir aber zur Hauptperson des Abends. Gibt es Fragen? Also hinterher, wo wir gerade beim Thema sind. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, wo ich denke, das könnte alle irgendwie interessieren. Hinterher gibt es aber nochmal, wer schon mal hier war, weiß es, die Möglichkeit, noch eine Frage zu stellen, die ich vielleicht vergessen habe. Neben mir steht Mona Claudine. Sie hat ihre erste Einzelausstellung überhaupt jetzt hier bei uns in der Galerie 11 am Start. Ich möchte erstmal Sie und euch bitten, Mona Claudine hier in der Galerie mit mir herzlich zu begrüßen. Herzlich willkommen. Liebe Mona, du kommst heute aus Lübeck. Mit wem bist du hier?
Mit meinem Mann Helmut. Und ich sehe auch einige vertraute Gesichter aus Lübeck, die mich ja auch heute unterstützen.
Wer ist heute noch aus Lübeck angereist?
Nicht
und dann
schlecht.
Sehe ich auch noch einige Gesichter, die es aus Ostwestfalen hierher geschafft haben. Mit ganz weiter Anreise, was mich riesig freut.
Ja, ja. Wunderbar. Fangen wir an mit dem Jahr 2022. Das ist 3 Jahre her, ein für dich trauriges, aber auch wichtiges Jahr, denn du hast mir in einem Text berichtet, dass ein Freund, ein maltesischer Maler und Jazzmusiker, Charles Gatt, verstorben ist in dem Jahr. Was hat das bei dir und auch, glaube ich, andere Künstler?
Noch ein guter Schulfreund von mir, mit dem ich zusammen gerne gemalt habe.
Das heißt, was hat das bei dir ausgelöst?
Das hat bei mir ausgelöst das Gefühl, ich warte besser, nicht intensiver zu malen, bis ich im Ruhestand bin, sondern ich muss das nochmal alles in die Luft werfen und neu sortieren. Ich habe vorher immer als kreativer Ausgleich neben meinem Beruf gearbeitet, aber habe dann beschlossen, ich muss einfach mehr machen. Ich habe noch so viel, dass ich erzählen möchte. Also ich erzähle das eben in Bildern und weniger in Worten. Das muss auf jeden Fall passieren und ich will das machen, bevor es vielleicht irgendwie zu spät ist.
Das heißt, du hast dich entschlossen, dich noch mal mehr der Malerei zu widmen. Wie können wir uns deine Kindheit vorstellen? Spielte da das kreative Arbeiten schon früh eine Rolle?
Ja, also ich habe immer schon viel gemalt. Ich komme aus einer Familie, aus einer Druckereifamilie, sodass immer sehr viel Papier im Haus war. Also an Material, Farben und Papier hat es nie gemangelt. Und ich habe von klein auf einfach wahnsinnig viel gemalt. Für Nachschub war immer gesorgt und das hat mir immer Riesenfreude gemacht. Und bei uns im Städtchen, wo ich aufgewachsen bin, da gab es jetzt keine Kunstmuseen oder Galerien. Aber meine Großeltern sind gern unterwegs gewesen und haben dann oft auch mal Kunstdrucke mitgebracht. Oder mein erster Bildband, weiß ich noch wie heute, haben mir ein Van Gogh-Bildband geschenkt. Auch meine Eltern sind mit uns gerne in Ausstellungen gegangen und jeder mochte auch unterschiedliche Künstler. Und so hat man schon ein bisschen mitbekommen, auch von klein auf. Aber nicht so viel wie in der Stadt. Ich erinnere mich halt, also in einer größeren Stadt, ich erinnere mich noch, dass das totale Erweckungs-Wow-Erlebnis für mich war, als wir mit der Schule mal nach Köln gefahren sind, ins Ludwig-Museum, ne? Und man da so vor diesen Sachen stand und dachte, das ist ja fantastisch, wenn man das mal in echt sieht.
Du hast dann noch einen Schritt weiter gewagt und hast 2023 dich mit angeschlossen einer Ateliergemeinschaft in der Altstadt von Lübeck. Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr auch zusammen gemalt?
Ja, das haben wir schon. Das war eine Gemeinschaft, die in einem sehr schönen Altstadthaus in Lübeck sich gefunden hatte. Der Andreas Florian, ein Lübecker Künstler, hat in dem Haus auch gewohnt und hatte unten seine Galerie und sein Atelier, hat mit Vektorgrafiken gearbeitet. Und er suchte tatsächlich noch jemanden, der dazu kam. Und mir hatten seine Sachen irgendwie immer gefallen. Ich habe immer so mit der Nase vorm Schaufenster geklebt. Und als ich dann wieder meinen Schlenker bei ihm gemacht habe, hatte er ein Schild in der Tür, dass er jemanden sucht, der mit ihm in eine Ateliergemeinschaft eintritt. Und wie ferngesteuert bin ich einfach reingegangen. Ich hatte keinen festen Plan. Ich habe gedacht, ich frage einfach mal. Und dann hat er sich das überlegt, wollte Sachen vor mir sehen. Und meinte nach einer Woche, wo ich dann da schon ganz gespannt war, ob das klappt, dass er mich gern dazu nehmen möchte. Und dann habe ich noch eine weitere Freundin von mir dazu genommen, die Andrea Simona. Und dann waren wir eigentlich ein tolles Team, das sich gut ergänzt hat.
Ich habe ja deine Bilder gesehen bei den offenen Ateliertagen im letzten Sommer 2024. Mit den Kulturelfen sind wir unterwegs gewesen. Und es war ja eine deiner ersten Ausstellungen, so wie ich mir das denken kann. Ich habe mich das noch nie gefragt, aber jetzt gerade bei dem Zusammenstellen der Fragen, wann geht man raus? Wann sagt man, ich möchte jetzt aus dem Atelier raus und das, was ich geschaffen habe, anderen Leuten zeigen?
Das war ein bisschen davor. Ich habe auch in Malta immer gemalt. Dazu musst du wissen, dass ich seit meiner Kindheit eine sehr enge familiäre Verbindung zu Malta habe. Es hat auch was mit Druckereien zu tun, mit einer maltesischen Druckerei, mit der wiederum meine Eltern befreundet waren. Naja, und so ging das immer hin und her. Ich kannte auch einige Künstler und Galeristen in Malta und hatte auf einmal das Gefühl, so ähnlich vielleicht wie das Gefühl, wenn ein Bild fertig ist. Wenn du auf einmal denkst, jetzt ist es irgendwie reif. Ich hatte auf einmal das Gefühl, jetzt könnte es soweit sein und sprach mit einer Galeristin dort und war dann ganz überrascht, dass sie sagt, doch, ich gucke mir die Sachen mal an und doch, du kannst bei mir ausstellen. Und so kam das eigentlich, dass ich dann das erste Mal rausgegangen bin. Und ich habe mir das vorher gar nicht so vorstellen können. Ich habe vorher immer so für Friends und Family gemalt und das war so ein Impuls, den ich auch nicht ganz erklären kann.
Ja. Du hast ja aber auch in der Kindheit, hast du mir erzählt, auch Aufträge gehabt, Logos entworfen, Speisekarten illustriert. Also ja. Da war ja auch schon relativ früh dann eine Erfahrung, dass man auch dann was damit
ja, bewirkt. Aber das ist was anderes, als wenn du etwas von dir von innen so stark nach außen zeigst, wie in diesen Bildern. Ne? Das kann man nicht vergleichen, sondern da kamen dann Anforderungen, was weiß ich, mal eine Werbung für Erdbeeren und Spargel. Das ist bei uns so auf dem Land ganz üblich. Ne? Und dann habe ich lächelnde Erdbeeren gemalt, glückliche Spargelstangen.
Ja.
Ne? Und, okay. Oder dann auch meine Einladung für ein großes Firmenjubiläum. Dann habe ich ein glückliches Männchen auf einem Fahrrad gemalt mit Zeitung unterm Arm, weil das etwas war, was auch mit Presse zu tun hatte. Und das war dann natürlich schön, das auf so einer Einladung zu sehen. Ne? Solche Sachen,
ja. Alles Mögliche. Ja, ja. Ne? Im Interview für den Katalog, den wir nachher noch erwähnen, habe ich dich auch nach den Zutaten gefragt für einen guten Tag im Atelier. Da hast du als erstes Musik erwähnt. Mhm,
genau. Also für mich hängt das total eng zusammen. Ich glaube, so wahrscheinlich für viele Menschen. Ne? Also Musik, Malerei, Poesie, Literatur, das sind ja alles Ausdrucksformen. Und ich bin jetzt kein Synästhet, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich so die Musik der Farben spüre und auch mag. Und ich brauche eine bestimmte Art von Musik, um so in den richtigen Flow zu kommen. Und zwar in die Balance zwischen dem Loslassen, aber auch wieder dem Konzentrierten. Man braucht ja so einen gewissen Flow, ob man jetzt malt, ob man taucht, ob man Ski fährt. Jeder Mensch hat eine andere Art, wie er Flow erfährt. Ne? Da gibt es ja 100 Möglichkeiten. Aber man kennt das, wenn man jetzt vielleicht Ski fährt und passt gar nicht mehr auf, kann es schwierig werden. Ne? Und beim Flow ist es auch so, mir hilft Musik so als Strukturgeber, aber auch beim Loslassen. Mich bringt das in eine ganz kreative Stimmung. Und bei mir ist es interessanterweise so, dass ich total gerne Barock und Frühbarock höre im Atelier. Also fast ausschließlich. Ab und zu kommt mal eine andere Runde rein, Jazz oder Johnny Cash oder was auch immer.
Oh,
aber,
la, la. Ja.
Aber die meiste Zeit Barock und Frühbarock. Und ich habe mich tatsächlich dann auch erst in Vorbereitung auf die Ausstellung gefragt, wie kommt das? Und habe dann nachgespürt und habe dann mich erinnert, dass ich wirklich schon als kleines Kind, ich bin am Kirchplatz in Delbrück aufgewachsen, immer mit dem Kind, Nachbarskind in die Kirche gegangen bin. Sein Vater war der Organist. Wir haben uns immer ganz still mit so einem Brötchen dahingesetzt und haben ihm dann beim Üben zugehört. Und erst viel später ist mir halt aufgegangen, na klar, der hat Barock gespielt, der hat Bach und alles Mögliche gespielt. Ne? Also so aber kam kann, das eigentlich.
Wenn du jetzt Johnny Cash erwähnt hast, gibt es ein Bild mit Johnny Cash Musik?
Nee. Doch, das steht da vorne, das etwas dunklere da.
Ah,
genau.
Wieder was gelernt. Ja, komm. Wenn du ein Bild beginnst, hast du erzählt, schließt du am liebsten die Augen. Das heißt, du zapfst dann dieses Unterbewusstsein an oder wie kannst du dir das erklären?
Ja, mir hilft das so, man muss eigentlich, finde ich, erst aus sich heraustreten, um dann so in sich reinzusehen und dann so in diesem Quell zu schöpfen. Ne? Das ist ja total spannend. Das ist ja wie eine Forschungsreise und man weiß ja gar nicht, was einen vorher erwartet. Und mir hilft es manchmal so wirklich zu konzentrieren. Ich finde es auch super, wenn ich Ruhe im Atelier habe. Wenn ich mit anderen gemalt habe, eben wie mit Andreas oder Andrea, dann habe ich mir auch oft meine Musik einfach mit Kopfhörern auf die Ohren gepackt. Ne? Also klingt jetzt ein bisschen nerdig, aber so bin ich und das klappte dann immer am besten bei mir. Und ja, wenn ich die Augen schließe, dann ist es so ein bisschen mit dem Pinsel, musst du dir fast vorstellen, wie so ein Zauberstab. Ne? Dann ist noch so alles möglich in diesem Moment, ist es richtig spannend und du guckst und schaust und was passiert und dann fängst du eben an, in diesen Flow zu kommen zwischen Konzentrieren und auch wieder loslassen. Und dahinter erstaunst du, was eigentlich passiert ist. Und nach setzt du die Stücke zusammen und fängst erst an zu verstehen, was du da eigentlich gemacht hast.
Wenn wir jetzt mal zu den Bildmotiven kommen, da sind ja unglaublich viele, also es bevölkert ganz viele Bilder. Wir sehen wilde Tiere, fliegende Fische, Haie oder Polarfüchse und begegnen Fjella Toliketu, Felicitas oder Gozo.
Mhm.
Woher stammen diese Wesen und wofür stehen sie für dich? Was verbindest du mit ihnen?
Ja, also die Tiere sind eigentlich so ein bisschen Geheimnisträger oder Symbolträger. Die stehen für verschiedene Emotionen, so in, ich sag mal so ganz aufgeblasen, einer vielleicht persönlichen Mythologie. Und sie haben für mich alle eine Bedeutung. Sie purzeln auch mal von einem Bild ins nächste. Also es ist auch ein gewisser roter Faden drin. Sie hängen auch oft miteinander zusammen. Und ich glaube, es kommt auch daher, dass ich eben... Also ich picke mir immer bestimmte Tiere raus, die mir einen ganz starken Nachhall in mir erzeugen. Also ich sag mal, Haien oder fliegenden Fischen bin ich jetzt als begeisterte Taucherin, oft beim Tauchen auch begegnet und bin immer wieder erstaunt, wie das in mir nachhallt. Oder ein Polarfuchs, die sind ja wirklich sehr selten geworden, leider Gottes. Da hatte ich auch mal das Glück, im hohen Norden Polarfüchse zu sehen und auch das hinterlässt irgendwie Spuren in mir. Und ich
dass glaube, man auch das festhalten
ja, will. Ja, man möchte die festhalten, man möchte sie einfach nicht aus dieser Welt gehen lassen und damit auch was ganz Kostbares in uns bewahren. Ne? Mhm. Das ist sowas, was dahinter steckt. Und zu Tuliketu und Gozo. Also Gozo ist eine der Inseln, die zum maltesischen Archipel gehört. Also das ist kein Tier.
So.
Und Tuliketu ist in der finnischen Mythologie schon ein uraltes Motiv. Das habe ich mir tatsächlich kulturell angeeignet, wie man das heute so sagen würde. Der Tuliketu ist in der finnischen Mythologie ein Feuerfuchs. Also der kann mit seinem Schwanz wedeln, die Nordlichter heraufbeschwören. Und kein Jäger kann ihn fangen. Und wer ihn findet, der darf sich dann ewigen Reichtums erfreuen. Ne? Also das ist so ein spezielles, mystisches Wesen, hinter dem alle her sind. Und ich liebe es, dass einer meiner Hauptprotagonisten, der Orangenfuchs, sich spaßeshalber im Winter besonders in Tuliketu verwandeln kann. Und dann eben, so, der macht immer Metamorphosen. Ne? Der kann sich ein bisschen verschieben hin zum Tuliketu und kann dann Nordlichter heraufbeschwören. Vielleicht ist das ja der Grund, warum wir in letzter Zeit öfter auch mal bei uns Nordlichter beobachten.
Ja. Also den Orangenfuchs erkennt man dann mit der aufgeschnittenen Orange auf dem Rücken sozusagen. Ja, ne? Der ist ja in mehreren Farben hier vertreten. Ja.
Hier auch, guck mal hinter uns.
Ja.
Na, der hat auch keine Waffe, der hat eine Tulpe. Damit kämpft er.
Das ist toll, das halt. Die Farbe Orange spielt natürlich auch eine große Rolle in deinen Bildern. Wir lesen Titel wie The Orange Gift, The Orange Life, The Orange Sisters. Was verbindet dich mit der Farbe Orange?
Na, Lebensfreude, Hoffnung, einfach was ganz gut Duftendes, was Positives.
Auch kraftvoll, da haben wir den
total.
Frühling wieder. Ne?
Also Frühling, Kraft, ja. Genau, Konzentration, ne? Also diese Mischung wieder aus Konzentrieren und Freuen, ne? Solche Sachen.
Was ich ja bemerkt habe jetzt, ich habe eine Woche jetzt aufgebaut, wenn die Leute reinkamen, ich hatte das Gefühl, als sie dann wieder weg waren, dass die, als sie reinkamen, richtig so einen anderen Energielevel letztendlich auch hier mitgenommen haben. Also die waren richtig so, gleich so, konnten richtig andocken wie so an so Steckdosen. Kannst du was damit anfangen? Also das würde dann letztendlich auch zu diesen Inhalten passen, die
ja,
du erzählt hast.
Also ich muss sagen, ich habe ja noch nie so viele Bilder von mir jetzt in so einer fantastischen Hängung gesehen. Also nochmal vielen Dank und Kompliment dafür. Es ist fantastisch auch für mich, das mal so zu sehen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich laufe in so eine Art Blumenwiese gerade, als ich hier reinkam. Ja, aber das ist tatsächlich etwas, was ich auch vermitteln möchte. Hoffnung, Freude, vielleicht Resilienz, also diese Dinge. Also es ist nicht nur fröhlich, es gibt durchaus auch Tiefe oder Komplexität in den Bildern, aber die erschließt sich vielleicht erst auf den zweiten Blick immer oder wenn man die Geschichten dazu kennt. Die mag ich aber gar nicht immer komplett erzählen, weil ich es auch total schön finde, wenn Leute nochmal eigene Ideen dazu entwickeln. Und ich höre auch gern, was die in den Bildern sehen. Das finde ich total interessant.
Ja, ja. Du blickst auch gerne auf deine oder auf unsere aller Ahnen. Und ja, ich habe jetzt geschrieben, fühlst die Kraft von alten Kultstätten. Also da spürst du letztendlich so ein bisschen nach. Das ist ja vielen von uns ganz schön verloren gegangen, ne? Diese Verbindung zu irgendwelchen Kraftorten oder auch Wissen des Universums oder wie soll man sowas benennen?
Ja, also ich bin, glaube ich, so nicht besonders esoterisch veranlagt, sondern ich meine noch ein bisschen was anderes, warum mich so ahnend faszinieren. Ich meine ein bisschen was anderes, ich erkläre es mal kurz. Also, das kennt wahrscheinlich jeder hier von Ihnen oder von euch, dass man an bestimmte Orte kommt und das Gefühl hat, hier waren schon ganz viele vor mir, hier werden noch ganz viele nach mir sein. Das kann ein wunderschöner, uralter Baum sein. Ich habe mal einen in England gesehen, der gilt als das älteste lebende Wesen der Welt. Ich stand da, mir kamen fast die Tränen, es ist bewegend. Oder ich habe mich seit meiner Kindheit in Malta für die neolithischen Tempelanlagen begeistern können. Oder ich liebe Petroglyphen, wenn man überlegt, wann haben die das in die Steine gemalt?
Wer weiß, was das ist? Das musst du noch mal erklären.
Na, so Steinmalereien, oft von indigenen Völkern gemalt. Das kann man zum Beispiel im Südwesten der USA ganz toll beobachten. Ich habe das hier in einem Bild auch angedeutet, da vorne, das, wo Sie stehen, da haben wir so einen Petroglyphen.
Also das mit dem Kaktus, dem roten Kaktus mit den zwei Armen, ne?
Genau, genau. Da, ja genau, da sind sie, genau. Ne? Da ist, findet der Orangenfuchs seinen kleinen Vorfahren als Petroglyph gemalt, wenn man genau hinschaut. Ja. Und ich finde halt, dass diese Energie von diesen Orten ausgehend, die wir, glaube ich, alle kennen oder die wir spüren, dass das was Besonderes mit uns macht und dass wir uns auch darauf, wenn wir uns darauf rückbesinnen können, sowohl auf diesen Wert in der Natur als auch in dieser Kultur, dann könnte die Welt echt ein besserer Ort sein, um es kitschig zu sagen. Also ich möchte im Prinzip die feinsinnige menschliche Seite zum Schwingen bringen in uns. Und das möchte halt auch dieser Orangenfuchs. Deswegen geht er auch in eine Metamorphose. Also er kann wirklich mitschwingen, er kann seine Form leicht verändern und etwas aufnehmen, was er an kulturellen Schwingungen hat und dass es sich daraufhin auch verändern. Und das soll eigentlich Freude machen und uns an die Stärken, an die Kraft erinnern. Und das mache ich auch mit den Farben, dass die das nochmal unterstreichen, dass die einfach Kraft geben sollen.
Muss man nicht mehr zu wissen, oder? Klar. Ich möchte einmal zum Schluss noch erwähnen, dass es einen Katalog gibt. Es ist extra zu dieser Ausstellung Katalog. Haben wir drucken lassen. Dazu möchte ich begrüßen Carolina D'Amico. Wo ist sie?
Vorne Carolina, kommst du einmal zu
Fenster.
Ja, Carolina D'Amico hat eine Kunststiftung für Kunst und Kultur und hat unseren Katalog freundlicherweise unterstützt. Und zwar so, dass wir in einem erschwinglichen Rahmen für alle bleiben können. Und das ist natürlich fantastisch. Und wir bedanken, also ich bin sehr herzlich.
Also dank der Stiftung, es gibt einen Katalog vorne am Tresen, ist er halt da erschwinglich. Die zweite Sache, Mona hat auch noch ein Bild mitgebracht, das hat deswegen eine Besonderheit, weil es leider nicht zu kaufen ist. Aber es gibt einen Kunstdruck. Es gibt hinten, weiß nicht, Mona, wer ist das da, wer da hinten steht? Also im Raum 2 links sind so rosa Kartons, da sind die Drucke drin, eine 50er Auflage. Erzähl mal was zu dem Bild.
Oh, ja, gerne. Also man soll ja als Künstler immer lernen, sich von seinen Bildern zu trennen. Ne? Und man hat trotzdem das Gefühl, sie sind ein bisschen wie Kinder. Ich hänge mir die auch eigentlich immer erst eine Weile auf zu Hause und lebe ein Weilchen mit dem Bild und dann kann ich das so loslassen. Mit diesem hier habe ich schwere Probleme. Irgendwie geht das nicht. Und da ich tatsächlich öfter mal gefragt wurde wegen dieses Bildes, habe ich jetzt gedacht, Mensch, ich versuche einfach mal einen Kunstdruck zu machen, so wie sich das gehört, auf Hahnemühl, Büttenpapier und habe das so ganz praktisch so gemacht, dass es in DIN A3 ist, dass es auch vernünftig gleich in den Rahmen passt, also unkompliziert und vielleicht, wenn es jemandem gefällt, da haben wir eine limitierte Druckauflage da.
Erzähl
das
mal
Bild
zum Motiv.
Heißt ja, genau. Felicitas Fleiß und Felicitas ist dieses Eichhörnchen und das ist natürlich einfach ein doppeldeutiger, sehr lebensbejahender Spruch, finde ich. Ne? Untertitel, rotes Eichhörnchen mit Blumen. Ne? Für die, die das nicht erkannt
haben. Ach so, okay.
Dann nicht, dass jemand denkt, das wäre jetzt wieder der Orangenfuchs. Könnte man ja tatsächlich auch denken, wenn man gut aufgepasst hat. Nicht, dass er so gerade rummorft und ein Eichhörnchen wird, sondern das ist auch ein Symbolträger in meiner Welt, dieses Eichhörnchen. Und das bedeutet mir irgendwie sehr viel.
Mhm,
ja, genau.
Und schön.
Bleibt das noch ein bisschen bei mir.
Ja. Ja, damit möchte ich mein Interview beenden. Jetzt ist die große Chance, dass ihr und sie vielleicht irgendwie noch eine Frage klären könntet. Gibt es, hier waren doch irgendwie am Anfang Fragen. Nein, das hat sich alles aufgelöst, ja.
Aber darf ich?
Karl, erzähl.
Es wäre ja auch schön, wo Orange das Thema ist. Und du bist ja nun...
Ach, das fällt dir auf.
Wenn du vielleicht auch noch an die Wand kämst hier.
Ich kipp noch.
Ja, das wäre doch was.
Nein. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, da diese Bilder eigentlich regelrecht dazu einladen. Mona hat es schon erzählt, ja, vielleicht auch seine eigene Geschichte dazu zu erzählen. Habe ich die Idee gehabt, eine Schriftstellerin einzuladen, Anja Marschall aus Glückstadt, die mit Interessierten, ja, einfach sie anleitet im kreativen Schreiben. Der Termin steht noch nicht fest. Wir legen gleich einen DIN A4-Zettel aus. Wer Interesse hat und den Termin gerne wissen möchte und ja, sich einfach mal ausprobieren möchte, möge das gerne gleich tun. Dann habe ich noch den Hinweis natürlich wieder auf meinen Newsletter. Wer also keine Veranstaltung verpassen möchte, auch am Tresen gibt es einen Newsletter. Und am Tresen gibt es auch gleich Wasser und Wein. Und ich möchte meinem Mann Hartwig nochmal wieder danken dafür, dass er wieder gefilmt hat, dass er mich wieder so gerne unterstützt hat. Und ja, Christiane ist von den Kulturelfen heute mit dabei, also der Galerie-Fanclub sozusagen, der trägt mich ja auch hier durch die Zeit. Und ich freue mich, dass Sie alle da sind. Mona, vielen Dank für deine Bilder. Schönen Abend wünsche ich euch. Vielen Dank.
Das war mein Interview mit Mona Claudine. Die Ausstellung Blissful Orange Hunting läuft noch bis zum 10. Mai in der Galerie 11 in Itzehoe. Komm gerne längs. Wenn du Mona selbst demnächst nochmal kennenlernen möchtest, kannst du am 10. Mai um 13 Uhr zur Finissage in die Galerie kommen. Dann treffen wir uns nochmal und stoßen auf die wunderbare Ausstellung an. Tja, und ich hoffe, du begleitest mich auch in der nächsten Episode meines Kultur- und Wort-Podcasts, wenn es wieder heißt Ran an die Kunst. Bis dahin.